Als die Zeitungsmachenden noch die Gatekeeper waren, also die, die tatsächlich die Informationen hatten und eine große Verantwortung, was sie verbreiten, war das noch schwieriger, die Entscheidung zu treffen, was ist auf der ersten Seite, was ist die Schlagzeile und die Balance zwischen Information verbreiten und aber auch keine Panik verursachen. Einer, der diese Entscheidung Jahrzehnte täglich treffen musste, was die Panik betrifft, aber eben dieser Form von Entscheidung, ist Sergei Lochthofen. Hallo Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße unsere Zuhörer und Sie natürlich, Herr Rose, wünsche Ihnen eine schöne Woche. SARS und Corona frei.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Sie haben das jahrelang abwägen müssen, die Entscheidung, was kommt auf die erste Seite, was ist wichtig. Das ist ja eine Verantwortung. Was war denn Ihre Richtschnur, Ihr Anker, woran haben Sie sich orientiert?
Naja, im Journalismus geht ja vieles auch nach der Nase. Erfahrung spielt eine große Rolle und dann natürlich das Temperament auch der Leute. Und mich hat immer sehr gestört, wenn Journalisten aufgeregter waren als ihre Leser oder ihre Zuschauer, was ja heutzutage auch schnell passiert. Das heißt, die Menschen sind viel vernünftiger, aber werden zum Teil durch diese staccatoartige Berichterstattung mit immer an der Decke weit oben, so Schnappatmung, werden sie natürlich auch verrückt gemacht. Ich bin ja froh, dass die Berichterstattung über diese Epidemie-Geschichte, über Corona doch langsam wieder ins Normale kommt und dass man sachlich sich damit beschäftigt. Am Anfang schien das so, also dass die Leute doch verrückt gemacht werden und dass hier irgendwann die Schlangen vor den Ärzten stehen, nur die Leute mit Schnupfen kommen und denken, sie haben schon aus Wuhan frische Bazillen bekommen. Mhm. Also das ist schon nicht ganz einfach und Kollegen sind auch sehr aufgeregt zum Teil. Ich habe das bei WSE, ich habe das bei der Vogelgrippe erlebt. Also da ganz ruhig zu entscheiden, zu sagen, nein, wir machen das nicht ständig auf Seite 1, sondern auf die Seite, wo es hingehört, zum Beispiel, wenn es im Ausland passiert, eben auf die Auslandseite. Aber das ist heutzutage nicht ganz einfach. Der Druck ist enorm, auch aus den sogenannten sozialen Medien.
Und die Verantwortung der Behörden, staatliches Handeln, sollte ja auch eine Richtschnur sein, dass die ja eigentlich fachlich entscheiden, was angezeigt ist, um die Bevölkerung zu beschützen und zu ja auch informieren.
Das ist ordentlich, informiert werden muss, aber die Entscheidung darüber, ob das groß, klein oder aufgeregt und nicht aufgeregt ist, das liegt ja doch bei den Journalisten. Ich beobachte im Augenblick mit Interesse, dass das Internet kaum eine Rolle spielt. Das heißt, im Augenblick, wenn es ernst wird, wenn die Menschen merken, da ist irgendetwas in Anmarsch, dann verlässt man sich doch auf das, was gestandene Journalisten machen, also Tagesschau, Heute oder dann auch die Zeitung oder Deutschlandfunk und natürlich Radio Frei, nicht zu vergessen. Das heißt also, die Menschen wissen schon noch, wo die seriösen Quellen sind. Das geht im Alltag manchmal etwas unter. Im Augenblick ist es beunruhigend, wenn wir sehen, was in China passiert, und es ist beruhigend, wenn wir sehen, mit welcher Professionalität in Deutschland die Dinge sortiert werden, die Maschine landet, die Leute untersucht werden, und im Übrigen bei den Leuten, bei denen man es vermutet hat, dass sie es haben, die haben es nicht, und dann zwei ganz stille Fälle, plötzlich sich herausstellt, dass der Erreger mitgekommen ist. Aber ich glaube, Europa oder Nordamerika ist nicht das Thema, wo das so ohne weiteres, wie vielleicht in der Geschichte, ich erinnere mal an die spanische Grippe damals im Ersten Weltkrieg, die hat mehr Menschen dahin gerafft als dieser ganze Krieg. Das zeigt, wie stark Epidemien sein können. Oder ich erinnere mich an die erste Epidemie, die ich so als junger Mensch mitbekommen habe, das war die Hongkong-Grippe 68. Die hat ja auch über eine Million Menschen dahin gerafft. Das heißt, wir sind schon in einem anderen Zeitalter, wo etwas getan werden kann. Gefährlich wird es, glaube ich, die Nachricht von den Philippinen ist nicht gut. Das heißt, wenn der Erreger in Regionen kommt, wo es kein organisiertes Gesundheitswesen gibt, zum Beispiel in Afrika, die Chinesen haben ja starke Kontakte in Afrika, wenn das irgendwo in Kongo, Ruanda ankommt, da kann das natürlich zu verheerenden Folgen führen, und die bekommen wir natürlich auch zu spüren. Also ernsthaft, aber nicht panisch und nicht hysterisch.
Kommen wir zu den kleinen Luxusproblemen, die wir haben, oder die Herausforderungen. Und das Spannende in dieser Woche ist ja die Wahl des zukünftigen Ministerpräsidenten des Landes Thüringen. Können wir davon ausgehen, dass es Bodo Ramelow wird, oder wie wird das Ding ausgehen? Werden Sie selbst dabei sein? Gehen Sie in den Landtag und schnuppern die Luft?
Ja, ich schaue höchstwahrscheinlich mal rein. Ich sehe mal zu, wie das zeitlich liegt, die ganze Geschichte. Es ist natürlich schon ein Ereignis. Die Regierbarkeit des Landes ist ein wichtiges Thema und wir haben das ja wiederholt hier auch diskutiert. Es ist nicht beliebig, ob man einen gewählten Ministerpräsidenten hat oder eine amtierende Regierung, die natürlich nur einen kleinen Spielraum hat. Ob das am Mittwoch alles klappt, so wie man sich das bei Rot-Rot-Grün vorstellt, das muss man sehen. Einfach im Augenblick gibt es ja noch so eine Kakophonie jenseits der Mitte nach rechts. Die AfD sucht natürlich in dieser Situation in irgendeiner Art und Weise die Überläufer der CDU an sich zu binden. Das zerreißt die Partei. Wir sehen das ja auch bei den Umfragen. Also dieser Kurs immer wieder rechts und links, rechts, links, rechts, links hat dazu geführt, dass ein Teil ihrer Wähler etwas kirre ist und sich zurückgezogen hat. Das betreiben die weiterhin. Wenn ich sehe, dass Herr Hirte sich wieder meldet, dann muss man dazu wissen, das ist eigentlich der nicht erklärte, aber doch Konkurrent von Mike Moring. Das heißt, als Moring die gesundheitlichen Probleme hatte, war schon klar, dass der Hirte ihn beerben soll. Das ist nun nicht passiert. Er hat natürlich jetzt Geschmack bekommen. Als Ostbeauftragter hat er natürlich in Berlin zumindest eine Funktion, also sichtbar. Und da werden natürlich in dieser Situation, wo es darum geht, die CDU zu stabilisieren, nun auch noch diese kleinen Kämpfe da ausgetragen. Das ist nicht dienlich der ganzen Sache. Und wenn man sieht, dass jeder inzwischen auch behauptet, er könnte Ministerpräsident machen, einschließlich eines Dorfbürgermeisters. Ich würde sagen, wir müssen aufpassen, dass wir uns hier in Thüringen nicht lächerlich machen. Also der Mittwoch ist schon wichtig.
Den Nahostkonflikt zu lösen scheint unmöglich. Das ist, solange Menschen existieren, wird es wahrscheinlich den Nahostkonflikt geben. Aber wenn natürlich der Messias kommt, der große Heiler und der Superdealer, dann macht er einen Deal und dann sind alle Seiten zufrieden. Diesen Eindruck hatte ich zumindest, als ich mal live in die Pressekonferenz reingeschaltet habe und Trump hab reden hören, als er den Nahostfriedensvertrag vorgestellt hatte, den neuen Deal. Obwohl das so ein heftiges, ernsthaftes Thema ist, musste ich trotzdem lachen, als er präsentiert hat, was er da geschafft hat.
Ich glaube, im Laufe der letzten 4 Jahre ist es doch ein Teil unseres Lachens vergangen. Wir haben ja wirklich gedacht, das ist ein Tölpel schlechthin, der da Amerika regiert. Und es ist ja eine Auffassung, die mindestens die Hälfte der Bevölkerung ja teilt. Aber die andere Hälfte hält an ihm fest. Das heißt, es kann gar nicht dumm genug kommen, als dass sie nicht sagen, der Mann ist toll. Wir hatten ja im Augenblick den heraufziehenden Wahlkampf in Amerika und sehen, der macht das alles nur mit Blick auf die Wähler natürlich hier, auf die große jüdische Gemeinde, die zum Teil auch relativ radikal ist. Das heißt also, der Mann ist schon gerissen. Und die Art und Weise, auch wenn die für unseren Geschmack ja merkwürdig ist, also zum Teil peinlich ist ja des Auftritts, das kommt irgendwo im Mittelwesten, in Iowa, starten ja jetzt die Vorwahlen an. Das heißt also, wir müssen uns verabschieden von der Idee, dass die Leute tatsächlich das mit unseren Augen sehen, sondern sie sehen es mit anderen Augen an dieser Stelle. Und was den Vorstoß im Nahen Osten anbelangt, so gibt es ja bei uns in der Sprache ja den Begriff des ehrlichen Advokaten oder jemanden, der sich ernsthaft um die Dinge bemüht. Das ist Donald Trump nicht. Er ist völlig einseitig im Gegensatz zu seinen Vorgängern, Carter, der seinerzeit ja den Friedensprozess Ägypten-Israel angeschoben hat, oder Bill Clinton, der den Osloer Prozess angeschoben hat, woraufhin dann Arafat und Rabin ja sogar Nobelpreisträger, Friedensnobelpreisträger geworden sind. Das ist alles nicht der Fall, das ist völlig einseitig in den Wahlkampf, nach Israel hineingemacht und darüber hinaus natürlich auch gefährlich für andere Konflikte, weil auf diese Art und Weise Landraub, den Israel ja eindeutig im westlichen Gebiet begeht, dass der sanktioniert wird. Völkerrechtlich ist das nicht tragbar, aber wenn die Amerikaner Kraft ihrer Wassersuppe sagen, das geht schon in Ordnung, dann kann das natürlich auch umgesetzt werden. Aber das heißt auch in der Ukraine, dass Putin sagt, ja, die Krim gehört uns, wir sind stärker erledigt. Und in anderen Regionen der Welt, Afrika, in Asien, durchaus auf diese Art und Weise ja auch Konflikte ausgetragen werden können. Das heißt, es ist ein verheerendes Zeichen, es ist kein Deal, es ist kein ehrlicher Makler, der da aus Amerika herüberwinkt, sondern jemand, der seine eigene Politik, seine Innenpolitik und seine Wiederwahl im Auge hat. Nichts anderes bedeutet dieser Vorschlag.
Wir tun jetzt zum Abschluss nochmal so, als ob es den Brexit nicht gegeben hätte und reden über Fußball und zwar über Erfurt. Also ich kann mir mal merken, wie alt dieser Club ist, weil in dem Jahr, in dem ich geboren bin, ist er gegründet worden, 1966. Und aber alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Alles hat seine Zeit. Fertig, aus, vorbei, oder?
Nein, nein, also ich sag mal, da wäre Schalke 04 schon 10-mal gestorben. Nein, nein, das ist jetzt selbst für Leute, die der alten Turbine noch nachweihen, die ja in Erfurt ja auch mal Fußball gespielt hat. Es ist nicht gut für die Stadt, es ist nicht gut für Thüringen, dass der Spitzenfußball in so einem kläglichen Zustand hier ist, aber höchstwahrscheinlich konsequent, wenn man die Entwicklung der letzten Jahre sieht. Ich würde sagen, man braucht nur mal nach Aue zu schauen, eine kleine Stadt mit einem begeisterten Publikum, die es immer wieder hinkriegt, Leute nach vorne zu spülen, die auch die Entscheidungen in diesem Club treffen, die für die Stadt und auch für die Mannschaft gut sind. Das ist in Erfurt in den letzten 15 Jahren schiefgelaufen. Da war immer irgendeine Truppe dran, zu der man kein Zutrauen hatte. Ich bin wiederholt immer mal gefragt worden. Leute wollten da ins Präsidium gewählt werden und sagten, ob das ein guter Gedanke ist. Ich habe gesagt, nee, lassen Sie die Hände davon, weil Sie wissen morgen nicht, was in Rot-Weiß, bei Rot-Weiß sozusagen der Richter macht. Und genauso ist es ja auch passiert. Es ist traurig. Die Stadt hat ja das Stadion ausgebaut. Das war ein großes Argument, dass man aufsteigen möchte in die nächste Liga. Was passiert ist, man ist durchgereicht worden nach unten hin. Ich kann auch die Fans, Herr Huckemörk, mir verzeihen, er ist ja ein großer Rot-Weiß-Fan. Und jedes Mal, wenn er mal an den Mikrofon ist, anstelle von Ihnen, weil Sie in der Welt irgendwo wieder Urlaub machen, dann reden wir auch immer über Rot-Weiß. Auch die Fans sind aus meiner Sicht nicht unschuld an dieser ganzen Geschichte. Wenn da nur 1.000 oder höchstens 2.000 mal hingeht, auch in schweren Zeiten, das ist zu wenig für eine solche Mannschaft, das ist zu wenig für so eine Stadt. Das heißt also, man hat sich mit sich selbst beschäftigt, die Ultras waren wichtig. Nur, das alles rettet so einen Verein nicht, das ist Unsinn. Das heißt, wir haben eine Situation, wo das Management versagt hat, wo der Insolvenzverwalter, doch auch ein ständig lächelnder, merkwürdiger Mensch, das Ganze machte. Und die Fans passten auch gut dazu. Insofern ist es Konsequenz, dass Rot-Weiß hier keine Chance hat. Und ob sie das als Rot-Weiß jetzt nur wieder gründen und weitermachen, nun, wir schauen uns das an. Es wird zumindest viele Jahre dauern, bis da jemand wieder zurückkommt. Es gibt ja auch niemanden, der bei Verstand Geld in so eine Sache investiert.
Sagt Sergei Lochthofen. Nächste Woche reden wir nicht mehr über Fußball, sondern über andere Dinge.
Naja, dann reden wir über die Wahl. Wir haben Amerika ja noch das Impeachment-Verfahren. Brexit können wir ja immer noch mal nehmen, weil es trifft natürlich die Arbeitsplätze auch in Europa. Also es wird schon ganz schön holprig werden, die ganze Geschichte noch.
Sergei Lochthofen, eine wunderschöne Woche. Tschüss.
Ich wünsche Ihnen auch eine gute Woche und unseren Zuhörern natürlich. Auf Wiedersehen.